Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 547, aufgenommen 24 Stunden nach dem Stadtderby. Unser Hamburger Sportverein musste am sechsten Spieltag an den Millerntor, da wo wir im März 4-0 gewonnen haben. Und tja, das hat nicht so ganz geklappt. Dieses Mal haben wir das Stadtderby verloren mit 0-2. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Ja, wollen wir sprechen darüber? Ich traue mich gar nicht so richtig. Moin Hobbs.
Ja, findest du das eigentlich so schlimm? Mir ist aufgefallen, wirklich, ich weiß, ich spreche da jetzt nicht für die Masse unserer Hörer und erst recht nicht für die Masse der HSV-Fans. Aber mir persönlich, ich hatte auch nicht so das Riesengenugtuum im März. Der Grund, warum ich im März so begeistert war von dem 4-0, war, weil wir da so souverän gespielt haben und ich wirklich gedacht habe, mit diesem Sieg, alles klar, damit sind wir jetzt aufgestiegen. Ja. Deswegen war ich so euphorisch. Und jetzt mit dem 0-2 muss ich dir sagen, ich find's gar nicht so schlimm, weil ich ja auch gewisse Sympathien für den FC St. Pauli habe. Ich gewinne lieber gegen St. Pauli, das ist auch klar. Aber über 90 Minuten gesehen, fand ich, waren sie auch die bessere Mannschaft und dann geht das für mich auch in Ordnung.
Das auf jeden Fall. Also wer mich auf Twitter so ein bisschen verfolgt, der weiß ja auch, ich bin also quasi der Begründer der Fußballökumene Hamburg, indem ich auch immer gesagt habe, komm, lass sie doch gewinnen und es vertragen sich auch zwei Mannschaften aus einer Stadt in derselben Liga. Bin dafür auch natürlich auch oft genug angefeindet worden. Du wirst das ja auch kennen, auch als großartiger Reingemacht-Podcast-Moderator hast du es vielleicht schon mal gehört, dass man da sich für einen Club entscheiden muss.
Gut, ich habe mich ja auch für einen Club entschieden. Ich habe mich auch für den HSV entschieden. Und als ich gestern da vor dem Fernseher saß, ich habe mich ja auch geärgert. Ey, die erste halbe Stunde, was war das bitte für eine Scheiße? Wir waren ja überhaupt nicht auf dem Platz. Also das ärgert mich dann schon gerade in so einem Derby. Aber wenn das Spiel dann abgepfiffen ist, dann muss ich sagen, also lieber das Pauli drei Punkte bekommt als Aue.
Genau, darüber reden wir dann nachher. Ne? Aber das ist natürlich vollkommen richtig. Wie gesagt, als das Spiel angepfiffen wurde, dachte ich noch, wunderbar, wir gucken mal, wie das Spiel sich entwickelt. Und man sah sehr schnell, es läuft genauso, wie es im März verdreht gelaufen ist. Ne? Also St. Pauli hat da schon den Schneid abgekauft in allen Belangen, ne?
Ja, aber Sascha, erklär mir das bitte. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, da hat noch Dieter Hecking, den ich großartig finde, ja, aber da hat Dieter Hecking ja noch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, naja, er muss jetzt keinen aufwecken, ne, aber wenn er, also um 20.30 Uhr am Montag sind alle fit und wach.
Ja.
Nee, wahnsinnig. Um 20.30 Uhr am Montag. Was war das denn?
Ja, die haben alle so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt. Ja. So hatte man zumindest das Gefühl. Also die Braun-Weißen waren da leider immer einen Schritt schneller, immer einen Tick wacher, auch im Kopf. Man sagt ja immer, diese Floskel, die wollten es mehr, sowas gibt es nicht. Ne? Also keiner geht aufs Feld und will den Sieg weniger oder das Spiel weniger gewinnen als die gegnerische Mannschaft. Aber die waren einfach wacher. Um diese späte Uhrzeit kann man ja fast schon sagen. Und völlig zu Recht gewonnen, ne? Aber wie du sagst, 30 Minuten und dann kam ja der HSV. Aber davor ist ja schon so viel passiert, wir müssen das so ein bisschen aufdröseln. Ich will jetzt keine großartige Spielanalyse machen. Wir haben es ja gestern alle gesehen, aber da waren natürlich gerade in der ersten Halbzeit so ein, zwei Szenen, über die wir sprechen müssen, ne?
Fang mal an. Also da gibt's natürlich einige Dinge, an die ich jetzt auch denke, aber du scheinst das eher chronologisch aufgebaut zu haben. Deswegen höre ich dir jetzt mal zu.
Naja, also gar nicht so. Klar habe ich mir Notizen gemacht. Also es war ja erstmal so, Jamara konnte ja nicht spielen, hat sich das Wadenbein gebrochen, dafür musste Wagnermann ran. Ich finde, er hat es zwar gut gelöst da auf der rechten Seite, auf der rechten Verteidigerseite, aber in der für mich mitentscheidenden Szene, da hat er natürlich einen Fehler gemacht, den möglicherweise ein routinierterer Spieler nicht macht. Er hat den Conte da schalten und walten lassen, ne? Und dann kam es da zur Flanke und Knoll köpft an Pfosten und oh Gott, Diamantakos macht ihn dann rein. Also ich finde, der Fehler beginnt dort bei Wagnermann. Ich will ihm, weiß Gott, keinen Vorwurf machen, aber das ist eben eine der entscheidenden Szenen gewesen. Ein gesunder Jamara hätte da womöglich anders angesetzt und dann wäre es eventuell nicht zu dieser Flanke gekommen.
Ne, das, mag sein, aber ist der Jamara, ist das denn wirklich schon alter Routine? Ist er doch auch nicht, oder?
Naja, also er ist Mitte 20 ist er, der hat schon ein paar Spiele auf dem Buckel und.
Ja, aber der ist gut in die Saison gestartet und so weiter, aber mal ganz ehrlich, wir alle wussten doch vor 3 Monaten gar nicht, wie der ausgesprochen wird. So, also noch einmal, der hat sich wie viele andere auch wirklich gut eingebracht für den HSV. Wir sind ja insgesamt ziemlich gut gestartet Und ich, um das schnell mal vorwegzunehmen, ich bin ehrlich gesagt mit den letzten 60 Minuten des HSV auch gar nicht unzufrieden. Ja, ich war nur mit den ersten 30 Minuten nicht zufrieden. Und der Wagnermann, ja, das mag sein, dass der diesen Fehler gemacht hat, das hast du jetzt besser drauf als ich. Aber wenn du so bedenkst, ey, 18 Jahre und wirst da reingeschmissen in so ein Derby und das kam jetzt bei Sky nicht so rüber, aber ein paar Freunde von mir waren im Stadion und die haben mir alle heute gesagt, was war das für eine bärengeile, starke Stimmung in diesem Stadion. Da musst du auch erstmal cool bleiben. Und wenn du siehst, dass dann so deine Mitspieler, so ein Van Drongelen oder so, auch mal einen unruhigen Fuß hatte und irgendwelche Fehlpässe schlägt, dann musst du erstmal auch cool bleiben. Also
ja, natürlich. Deswegen, du hast ja hoffentlich meinen Halbsatz gehört. Also kein Vorwurf an Wagnermann, der hat da sich nach Kräften bemüht, um Gottes Willen. Fehlende Routine, will ich maximal sagen. Also,
ja gut, das ist dann die kriegst du dann natürlich nur durch so ein Spiel.
Ein Manni Kals hätte vielleicht da sich auch anders hingestellt.
Aber ob ein Wiedmeier das anders gemacht hätte, wissen wir nicht. Und der hat ganz lange gespielt auf der Position.
Genau, da hast du auch wieder recht. Ne? Nee, also das wollte ich so als erstes einfügen. Und dann liegen wir zurück. Diamantakos bekommt für sein Trikot ausziehen gelb. Und das sage ich natürlich nicht ohne Grund. Ja, und dann haben wir aber die Chance zum... Also Chronologie weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber Jatta und der Ball im Aus, das wollte ich halt gerne ansprechen. Da kann es unentschieden stehen. Ist uns das Tor jetzt geklaut worden, ja oder nein? Was denkst du?
Nein. Nee. Völliger Bullshit, auch was ich da bei Twitter gelesen habe. Mal ganz ehrlich, kein Mensch in diesem Stadion kann seriös sagen, der Ball war im Aus oder er war nicht im Aus. Nee. Kein Mensch. Und auch kein Fernsehbild kann das dir zeigen. Und deswegen müssen wir, wie in allen anderen Situationen auch, dann halt den Entscheidungen des Schiedsrichters oder in diesem Fall des Linienrichters oder Schiedsrichterassistenten, wie auch immer der heißen mag, müssen wir da so ein Stück weit vertrauen. Natürlich sage ich als HSV-Fan, ey, der war doch nicht im Aus. Und natürlich würde jeder St. Pauli-Fan sagen, ey, der war aber im Aus. Also, mein Gott.
Also, ja. Klar, ich musste einhaken gleich, ja.
Ja, aber lief halt scheiße für uns in dem Moment, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine krasse Fehlentscheidung war. Das kann, finde ich, auch keiner sagen. Oder würdest du sagen, es gibt da irgendeinen Menschen, oder vielleicht bist du es ja auch, der nachweisen kann, dass das eine Fehlentscheidung war?
Das Adlauge. Nein, natürlich nicht. Aber du hast eben selber gesagt, kein Mensch kann da gucken, ob der Ball im Aus ist oder nicht. Und dann ist es doch aber so, dass der Linienrichter die Fahne hebt. Der kann das doch aber auch aus seiner Position nicht sehen. Ja, und wenn ich nicht sehen kann, aus ich weiß nicht wie 50 Metern, 40 Meter, keine Ahnung, wenn ich nicht da auf einen Zentimeter genau sehen kann, dann frage ich mich zumindest, ob ich nicht im Zweifel die Fahne unten lassen muss. Ja,
so, sagen halt wir als HSVer.
Jetzt nein, das sage ich ganz objektiv, das hätte ich auch genau das Gleiche hätte ich gefragt.
Ist wenn, klar, ob, Sascha, also, das glaubt doch komm. Doch. Das glaube ich denn nie.
Nee, dann musst du aber. Das ist dein Problem.
Aber jetzt verrate ich dir eine private Geschichte und natürlich auch den Hörern.
Immer gut.
Ich habe, das ist schon mehrere Jahre her, ich habe mal einen Business-Kongress besucht, wo mehrere Speaker gesprochen haben und unter anderem hat da gesprochen der, sagt er mal, Zahnarzt, Schiedsrichter.
Merk,
ja. Genau, Markus Merk. So, und der hat einen Vortrag gehalten über Schiedsrichterentscheidung. Und sein Thema war halt, ne, dass viele Manager in den großen Firmen irgendwie sich schwer tun, Entscheidungen zu fällen und brauchen dann 67 Berater an ihrer Seite, um irgendwie alles abzuwägen. Und du als Schiedsrichter bist da im Stadion, 50.000 grölende Menschen, 67 Kameras, die dir jeden Fehler widerlegen können, ne? Und du musst aber, du wirst aber dafür bezahlt, Entscheidungen zu fällen, und zwar sofort.
Na ja, klar.
Und da hat er, das fand ich ganz interessant, und da hat er gesagt, dass in einem Gewühl im Strafraum man nicht immer sehen kann, wenn der Ball ins Tor ausgeht, war das jetzt wirklich Ecke oder Abstoß.
Okay.
Ja, oftmals siehst du es, aber es gibt Situationen, da siehst du das nicht so. Und dann sagte er, im Zweifel hat er dann immer sofort für Abstoß entschieden. Weil er so gedacht hat, ey, also meistens sehe ich es ja. Aber wenn ich es mal nicht sehe, weil es wirklich undeutlich ist, ja, dann denke ich, ey, wenn du jetzt aber Ecke gibst und die geht rein und dann zeigt dir nachher der bei der Sportschau oder bei Skype, hier, gucken Sie mal, Herr Merk, das war ja eine Fehlentscheidung, das war ja gar keine Ecke, dann bist du immer der Volldepp. So, und deswegen, als ich diese Ja. Diese Erklärung von Markus Merk, die vor Jahren, das war echt schon viele Jahre her, als der das gesagt hat, habe ich mir aber gemerkt. So, und jetzt denke ich ja gerade an diesen armen Linienrichter, der dann sagt, ey, fuck, was? Ne? Was mache ich? Ich weiß nicht genau, war der Ball jetzt im Aus oder nicht im Aus? Und dann hat er sich vielleicht entschieden, hat gesagt, na, ich glaube, der war eher im Aus. Also,
ja, mein Gott. Ich will das ja auch nicht an dieser Szene festmachen. Es wäre nur schwierig, hübsch gewesen, wenn wir ausgeglichen hätten.
Diese armen Leute müssen, diese armen, also armen Leute, das ist jetzt auch eine doofe Formulierung.
Nein,
aber du hast
vollkommen recht.
Ich rege mich auch über die Schiedsrichter auf und ich pöbel manchmal richtig laut über die Schiedsrichter. Mhm. Aber im Hinterkopf weiß ich, das sind schon arme Säue, die innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde das entscheiden müssen. Ja. Und wie gesagt, in diesem ganz besonderen Fall kann man ja auch dem Linienrichter auch nicht einen Fehler nachweisen, weil es sieht halt keiner.
Ja.
Und du sagst jetzt im Zweifel für den Stürmer und dieses Beispiel von Herrn Merk hat jetzt gebracht, lieber im Zweifel dafür, dass es dann kein Tor gibt, keine Ahnung.
Ich muss mich dem beugen, denn das sind ja die Profis, ne? Und ich bin ja nur der Fan. Also von daher, ich sag's ja nochmal, es ist ja nicht die spielentscheidende Szene gewesen. Der HSV hatte ja im Verlauf des Spiels noch weitere hochprozentige Chancen, die sie hätten, die er hätte einfach reinmachen können und dann wäre es auch wiederum mal anders gelaufen. Aber so, der Schiedsrichter an sich, die ärmste Sau im ganzen Stadion.
Aus was, Bremen.
Aus Bremen dann noch, Herr Jablonski. Wie bewertest du denn die Szene, als der gelb vorbelastete Stürmer Diamantakos deinen Trikot-Tim Leibold die Beine wegrasiert? Muss er?
Ich habe übrigens, bitte nur fürs Protokoll, ich habe seit dieser Woche tatsächlich mir ein HSV-Trikot gekauft.
Okay.
Heimtrikot.
Ja.
Mit der 18 hinten drauf.
Mit der 18, oh,
mit der 18.
Ja, wir wissen natürlich, aber sag's ruhig.
Jatta, ja, natürlich Jatta.
Ja, unser Jatta.
Ist doch klar in dieser Saison. Es hat ja ist ja doppeldeutig. Nein, ja, also ich wusste schon, oder ich konnte mir denken, dass du darauf anspielst. Mhm. Ja, in diesem Fall nehme ich jetzt mal den Schiedsrichter nicht in Schutz und sage, das war eine klare gelbe Karte gegen Leibold, das Foul. Ich glaube, wirklich, da gibt's, glaube ich, so gut wie gar keine Diskussion. Ja, und wenn der leider so bekloppt ist und 10 Minuten vorher sich das Trikot auszieht und dafür auch eine gelbe Karte bekommt, dann ist das gelb-rot.
Genau so.
Also, gelb-rot, Punkt.
Das ist wirklich eine ärgerliche Fehlentscheidung. Da wäre man mindestens eine knappe Stunde in Überzahl gewesen. Das Spiel hätte ich mir gerne angesehen. Das muss ich
ganz ehrlich sagen. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, das war ja genau zu der Zeit, wo der HSV dann langsam besser wurde. Ne?
Ja. Das muss so 35 gewesen sein. Und da hat der HSV dann endlich auch mal am Spiel teilgenommen. Das war ja wirklich bis dahin schwere Kost aus Sicht eines HSV-Fans. Aber da haben sie dann so langsam angefangen, ne? Nützt ja nichts, ne? Dann war Halbzeit. Und übrigens, muss man ja auch mal sagen, ein cooler Move von Yosluhu Kai, dann Diamantakos auch drin zu lassen. Also ein gelb-rot gefährdeten Stürmer, mit diesem Herzblut, mit dem Diamantakos ja auch spielt, drin zu lassen in einer solchen Partie, erfordert sicherlich auch ein bisschen Mut, aber ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass St. Pauli ja auch überhaupt gar keinen anderen Stürmer, glaube ich, auf der Bank gehabt hat. Ne? Also die mussten ihn quasi drin lassen, aber der Mut ist belohnt worden. Sie hätten theoretisch ja auch mit einem Mittelfeldspieler mehr da spielen können oder so. Ne? Aber fand ich ganz gut aus Sicht, also wenn ich jetzt St. Pauli-Fan gewesen wäre, dann hätte ich den Move gut gefunden. So hat es mich ein bisschen genervt. Schade. Ja, und dann zweite Halbzeit los. Aaron Hunt darf rein.
Ja, hat auch gefehlt. Den habe ich auch gefordert. Genau. In der Werbepause.
Ja. Okay.
Und dann. Ich hab gesagt, Hand für Ken Zombie.
Ja.
Und als dann Hand für Narei kam, hatte ich mich ein bisschen gewundert, aber muss man ja auch sagen, war ja anscheinend die richtige Entscheidung.
Ja, Narei ist seit mehreren Spielen, will ich fast sagen, so ein bisschen, der steht neben sich. Bringt nicht die Leistung, die man von ihm erhofft oder kennt. Also das ist ein bisschen schräg. Ich weiß nicht so genau, was mit dem Jungen los ist. Ich hoffe, er kommt da aus seinem Leistungsloch da auch relativ fix wieder raus. Ne? Ja, ich hätte auch mit Kin Zombie gerechnet. Der ist dann ja später ausgewechselt worden, aber hätte ich auch gedacht. Zur Halbzeit Kin Zombie raus, Hand rein. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass Harnik auch früher kommt. Ne? Gerade wenn man zur Pause 0-1 hinten.
Ich fand, Jatta hatte auch ein ganz schlechtes Spiel.
Ja.
Und ich hätte Jatta auch rausgenommen und dafür Samperio genommen. Aber
gut. Also, das ist es ja. Wir haben da ja wirklich spielstarke Leute auf der Bank sitzen. Hätte ich mich gefreut. Ich hätte auch zum Beispiel unseren kleinen Engländer, aber ich kann den wirklich nicht einschätzen, wie gut
ich kann den auch nicht einschätzen, aber ich habe auch an den gedacht, weil ich so gedacht habe, der, keine Ahnung, der kennt Hamburg noch nicht so, der kennt das Derby noch nicht so, der ist da völlig unbefangen.
Ja,
das und kann auch ganz unbefangen aufspielen.
Und auf der anderen Seite war mit Möller-Deli tatsächlich ja im Grunde sein Pendant dazu da, ne? Also dieser kleine, wuselige Technik.
Das gibt's doch gar nicht, oder? Wie der 98 Minuten sich die Seele aus dem Leib brennt. Das ist ja leider fantastisch, muss man sagen.
Ja, man muss Leistung anerkennen. Es nützt ist glaube ich, auch, also ja, kann man nur sagen, ist glaube ich, auch der beste Spieler da an dem Abend dann gestern.
Ja, ich fand, also jetzt an dem Spiel war der nicht so auffällig, aber ich war ja in dieser Saison schon einmal im St. Pauli-Stadion gegen Greuther Fürth, wo sie verloren haben. Und da ist mir der Becker so unglaublich positiv aufgefallen. Das hat er auch der Sky-Kommentator nochmal erwähnt, wobei ich fand jetzt in diesem Spiel war jetzt der Becker, also St. Pauli spielte für ihre Verhältnisse einen guten Ball. Muss man ja anerkennen. Und da ist jetzt der Becker jetzt nicht besonders aufgefallen. Da war der Möller-Deli schon der, wo du so gedacht hast, das gibt's doch gar nicht. Der hat mich so ein bisschen erinnert. Wie ist denn der bei uns? Ich meine, ganz, ganz früher Olic. Ne? Ganz früher Olic, der war ähnlich. Ja. Und dann hatten wir doch noch so einen Roy Preger oder so. Ne?
Das ist ja noch früher.
Oh Gott. Das ist noch früher. Aber der HSV hat, da will ich nur mit sagen, der hat auch so einige Spieler, weißt du, das ist so Duracell-Männchen. Ne? Die laufen. Ich weiß immer gar nicht, ob das dann so taktisch so ganz klug ist, was sie machen, aber als Gegner machen dir so einen Spieler echt Angst.
Genau. Du redest ja gerade von Holtby, sag mal.
Ja, Holtby war auch so eine Wahl. Ja, wobei ich fand da Holtby, aber gut, wollen wir das Fass mit Holtby nicht aufmachen, den fand ich schon auch taktisch besser als viele unserer Hörer und viele Fans.
Ja.
Ich glaube, da tat man ihnen nicht immer so recht, aber anyway, das ist jetzt
Wenn man sich erstmal auf Spieler eingeschossen hat, dann ist es immer...
Ja, das ist dann immer schwer.
Das ist natürlich ganz klar. Ja, gut, so wahnsinnig tief in die Analyse brauchen wir, glaube ich, nicht mehr eingehen. Also was mich noch tierisch geärgert hat, ist, ohne ihm da auch wirklich einen Vorwurf zu machen, er tut auch sein Bestes da auf dem Feld, wie fahrlässig Hansi Hinterseher mit den Torchancen umgegangen ist. Also zweimal mindestens stand er da ganz frei vorm Tor.
Wahnsinn. Wie der einmal seinen eigenen Fuß angeschossen hat.
Also das hatte wirklich schon Lasogga-Qualität, ne?
Boah.
Oh Mann, oh Mann. Also
das hat er ja dieses Abseitstor, hat er ja so geil mit der Hacke reingeschnippt, ne?
Ja, genau. Sehr gut
hat er das gemacht. Eigentlich kann er das ja.
Aber ja, natürlich. Aber das war irgendwie auch nicht sein
Tag da irgendwie. War das so ein Spiel, das kennen wir ja auch, wo man irgendwie sagt, da hätten wir auch noch bis nachts um zwei spielen können.
Ja,
wäre keiner reingegangen. Ich glaube, so ein Spiel war das irgendwie, ne?
Ja, genau. Ja, und insofern... solche Spiele gibt es nun mal, dass es jetzt ausgerechnet im Derby ist, irgendwie, das ist natürlich tragisch, aber einerseits der Gegner, der einem da wirklich einen Schneid abgekauft hat, andererseits die eigene Leistung, die einfach mal ein bisschen schwächer war als in den Spielen zuvor. Da kommt dann
einiges zusammen. Aber ich habe beim HSV wirklich, das muss ich sagen, ich habe auch wieder zum Glück echt viele gute Spielzüge gesehen. Ich fand auch, dass wir zum Ende der ersten Halbzeit und auch in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, wir waren körperlich da, wir haben irgendwie auch den kultivierteren Fußball nachher gespielt. Und was mir auch gut gefiel, und zum Glück wurde es nicht bestraft, weil mit dem 0-2 gegen St. Pauli kannst du ja schlecht mit leben, das weiß ich, dass der normale HSV-Fan findet das scheiße, aber 0-2, finde ich, geht ja noch vom Ergebnis. 0-3, 0-4 wäre deutlich derber gewesen.
Ja,
und man muss ja sagen, dass es nachher nicht 0-3, 0-4 stand, war auch echt Glück, weil die hatten auch so geile Konterchancen zum Schluss. Aber das fand ich halt auch gut von diesen Spielern, vielleicht fand das Hacking nicht so gut, aber ich als Fan fand es super, dass wir auch echt Risiko gespielt haben. Wir haben so bis zur 86., 87. Minute, wir haben auch echt gezeigt, ey, verdammt, wir wollen den Bock hier noch umstoßen, wir wollen irgendwie den Anschlusstreffer, wir wollen das irgendwie noch. Und dieser Wille, muss ich sagen, auch wenn er nicht belohnt worden ist und wie gesagt, auch wenn der riskant war, aber der hat mir eigentlich auch gut gefallen. Also ich war mit dem HSV, erste halbe Stunde war scheiße, die anderen 60 Minuten bin ich jetzt gar nicht so unzufrieden.
Ja, und das ist es genau. Ne? Du kannst ihm natürlich einen Vorwurf machen, ne? Warum trifft er nicht wie sonst? Bester Angriff der Liga bis dato vor diesem Spieltag. Und im Grunde sehr, sehr wenig Ertrag daraus gebracht. Da hadert man dann schon mal, aber schlussendlich bin ich da genau deiner Meinung. Das ist einfach so, dass es dann auch mal solche Tage gibt und dann läuft eben nichts. Ne? Und es ist der sechste Spieltag und wir sind immer noch da oben in der Spitzengruppe zu finden. Also insofern sind wir weich gefallen.
Ja. Ja, klar, wir haben jetzt die Spitze verloren, wobei die interessiert mich jetzt auch nicht so besonders, nee, nach dem 6. Spieltag.
Genau.
Aber klar, wichtig ist jetzt, dass wir im nächsten Spiel gegen Aue, ich will nicht sagen Reaktion zeigen, weil ich finde, die Mannschaft muss jetzt nicht unbedingt eine Reaktion zeigen. Die hat ja, wie gesagt, 16 Minuten gar nicht schlecht gespielt. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass das nicht zu so einem Strudel wird, sondern dass wir jetzt sagen, gegen Aue zu Hause, egal ob wir gegen St. Pauli jetzt verloren haben oder auch wenn wir gewonnen hätten, gegen Aue zu Hause, wenn du Aufstiegsaspirant bist, musst du gewinnen. Punkt.
Ja.
Okay. Und das auch möglichst souverän. Nicht unbedingt hoch, aber von der Spielanlage her möglichst souverän. Und ich gebe zu, das erwarte ich natürlich vom HSV.
Ja, genau. Dann lass uns doch gleich noch ein, zwei Sätze da über das Spiel dann sprechen. Also wir spielen jetzt am Sonntag, am kommenden Sonntag, 22. September ist das dann, 13:30 zu Hause gegen Aue. Du hast jetzt so ein bisschen von Wiedergutmachung gesprochen und das ist auch gleich wieder negiert. Ja, also Aue, es ist ein Spitzenspiel, Ups, ne? Es spielt Zweiter gegen Fünfter. Das ist also, ich sag mal,
in der harten Nuss. Haben die nicht auch schon einen Trainer gewechselt oder
was? Ja. Dirk Schuster ist neuer Trainer. Ich muss jetzt gerade mal gucken, seit wann ist er da? Der ist seit Ende August da, also seit 2 Spielen. Und ja, er ist noch ungeschlagen. Ne? Erst hat Aue in Kiel unentschieden gespielt, 1-1. Danach gab es dann einen Heimsieg gegen Osnabrück mit 1-0. Also 2-1 Tore in 2 Spielen. Ich will nicht sagen Beton angerührt, aber man sieht schon irgendwie, dass das, ja, aber nee, es ist wirklich so, Dirk Schuster legt da schon Wert auf die Defensive, ne? Das muss man konstatieren. Dafür ist er ja bekannt gewesen und insofern erwartet uns da am Wochenende, glaube ich, ja wieder so eine, gerade weil wir ein Heimspiel haben, so eine ja gut formierte Abwehrreihe von Aue, würde ich sagen. Und bester Spieler bei Aue ist der Torwart, Martin Mendel. Großartiger Keeper, wir zitieren ja gerne mal den Kicker und da seine Noten, zählt zu den besten Spielern, die der Kicker da benotet. Also ich habe mir das notiert, 2,67 im Schnitt. Also das ist wirklich ein guter Wert. Also das wird wieder so ein Ding. Ich glaube, es werden wenig Tore fallen. Also da darf man die Chancen dann nicht so verbaseln, wenn man sie dann bekommt. Ne?
Ja, 2-0.
Ja.
Also noch einmal, der HSV hat mir wirklich... Ja, Darmstadt war noch ein bisschen schwierig, das erste Spiel, auch Chemnitz, aber danach waren wir von Spiel zu Spiel immer besser geworden. Und ich wiederhole mich jetzt noch ein letztes Mal, auch so ab der 30. Minute fand ich, waren wir ebenbürtig. Aber St. Pauli hat halt nicht nachgelassen und da St. Pauli die ersten 30 Minuten die deutlich bessere Mannschaft war, hat St. Pauli für mich über 90 Minuten dieses Spiel ja auch verdient gewonnen. Das heißt ja aber nicht, im Gegensatz zum März-Spiel, wo wir St. Pauli an die Wand gespielt haben, dass St. Pauli uns diesmal an die Wand gespielt hat, sondern ich finde, wir hatten da eine gute Körperhaltung und ich erwarte jetzt, dass, wie gesagt, keine Wiedergutmachung, aber ich erwarte jetzt vom HSV, dass wir an den Leistungen der letzten Spiele einfach anknüpfen und dann musst du Aue schlagen, egal wie der Trainer heißt.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt auch keine Furcht, dass wir nie wieder ein Spiel gewinnen werden, nur weil wir jetzt gegen St. Pauli verloren haben. Also so ist es ja nicht. Ich bin ja nach wie vor von der Qualität der Mannschaft fest überzeugt, auch des Trainers natürlich, also da
mache ich mir keine Gedanken. Du stellst auch nicht die Trainerfrage.
Das wäre ein Ding, ne? Ja, sonst machen wir das ja um diese Jahreszeit dann gerne mal, ne? Müssen wir uns schon wieder um Abfindung kümmern. Oder so. Nee. Also diesmal hoffentlich nicht.
Nee,
diesmal. Ja. Ne, was sagst du? Also müssen wir noch Worte über Aue verlieren? So wahnsinnig viel.
Nee, wir sollten. Ich denke, damit haben wir Aue schon richtig abgehakt.
Absolut.
Wir melden uns dann am Sonntagnachmittag oder am Montag, wenn wir dann sehen.
Ja.
Ich werde mir es vom Fernseher angucken und du?
Auch. Ich bin nicht im Stadion.
Also kein Stadionbesuch diesmal?
Nein.
Aber wir sollten vielleicht, bevor wir dann zu dem HSVer der Saison kommen, sollten wir vielleicht aber dennoch, weil es war ja der Stadtderby, vielleicht nochmal was zu den Fans sagen. Wie gesagt, das, was ich jetzt gehört habe von den Freunden, die da waren, und ich habe Freunde, sowohl HSVer als auch St. Pauli-Fans, mit denen ich heute gesprochen habe, und alle haben gesagt, es war eine geile Stimmung von beiden Seiten, besonders in der ersten Halbzeit. Ich finde, das kam bei Sky gar nicht so rüber. Der Sky-Kommentator hat ja auch gesagt, das wäre so eine geile Stimmung. Ich weiß nicht, ob sie die Mikrofone da nicht so eingestellt haben, aber irgendwie empfand ich das jetzt gar nicht so besonders laut. Aber es muss wohl im Stadion super gewesen sein. Dann richtig scheiße der Beginn der zweiten Halbzeit mit den Pyros auf beiden Seiten, muss nicht sein. Aber gut, haben auch viele von denen, die da waren, zu mir heute gesagt, dass das aber okay, man darf es nicht, aber es war schon eine geile Stimmung irgendwie den Pyros. So, aber was sie alle beklagt haben, so die St. Pauli-Fans sowieso, aber ganz, aber auch diese HSV-Freunde von mir, dass wohl zum Schluss des Spiels, als das Ding schon verloren war, wohl Pyro von dem HSV-Block in den St. Pauli-Block geworfen worden ist.
Ja.
Und das, muss ich sagen, ist ja wohl ein totales No-Go.
Ja,
was ist das denn für eine Scheiße?
Naja, klar, das geht überhaupt nicht, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Wie du eben sagtest, ne, wenn da von der Optik alle angetan sind, okay, Lassi, es ist ein besonderes Spiel, bitte, dann will ich da das jetzt auch nicht zum Diskussionspunkt machen, großartig. Aber unser ewiges Spiel, Menschengefährden geht halt nicht. Und du kannst keine Pyros in andere Blocks werfen. Und du kannst übrigens genauso wenig, das, was die St. Pauli-Fans da, oder was ich zumindest von denen gesehen habe, diese Pyros aufs Spielfeld schießen. Also, wie kommen die auf sowas?
Der kam vom HSV ja auch, aber.
Ne? Gut, habe ich nicht gesehen. Ich kann nur das sagen, was ich da gesehen habe. Ich habe heute nochmal so ein Video gesehen, so ein 10-Sekunden-Einspieler. Ich glaube, Abendblatt hatte das getwittert irgendwie. Oh, da haben sich wohl abgesprochen, die Fans. Und dann sah man die Kurve, die Gegengerade. Nee, Gegengerade heißt gerade die Süd ist es dann wohl. Sah man da also wirklich das von links nach rechts, von Eckfahne zu Eckfahne, da wirklich die Raketen nur so aufs Spielfeld geschossen worden.
Ich bleib ja weiterhin dabei, es ist für mich ein absolutes Phänomen und das ist jetzt kein HSV oder St. Pauli-Problem, sondern das haben wir generell in Deutschland. Es wird immer gesagt, diese Pyro-Ultra-Fans, die sind irgendwie schwer zu schnappen, weil die irgendwie schlau sich umziehen oder so weiter.
Ja.
Ich behaupte jetzt mal als Laie, ich glaube das nicht. Es muss einen anderen Grund geben, warum man da nicht reingeht. Ich meine, du hast in den letzten Minuten in der St. Pauli-Kurve die ganze Zeit in den Kameras diese vermummten Skimasken gesehen.
Ja, genau.
Warum kommt da jetzt nicht eine Hundertschaft, räumt einmal auf und schnappt sich die Jungs und gibt denen mal so richtig fette Geldstrafen für ihr Tun, für ihre Pyro. Ja, und zwar, dass sie persönlich dafür bezahlen müssen. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. In der heutigen Zeit, wo da 1000 Fernsehkameras sind, ja, wo du mit Drohnen, wo du mit 4K-Kameras, mit, wie heißen die hier, diese kleinen GoPro-Kameras, du kannst doch alles ausstatten. Du willst mir doch nicht sagen, wenn du das wirklich wolltest, ich weiß nicht, ob das die DFL ist, der DFB, keine Ahnung, wer dafür zuständig ist, aber wenn du das wirklich willst, dann brauchst du eine halbe Saison und du hast in allen Stadien die Vollidioten zu mit Sicherheit 70% einkassiert.
Das stimmt. Dann gibt es eigentlich nur einen Grund. Die DFL will das nicht, weil sie die Geldstrafen braucht. Als Einnahmequelle.
Nee, oder sie wollen sich irgendwie mit den Fußball, mit den Fanclubs, mit den Ultraclubs nicht verscherzen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich find's scheiße. Ja,
ich kann das absolut nachvollziehen. Ne? Aber wir beiden Herren mittleren Alters irgendwie haben da offenbar auch eine andere Einstellung zu, als die jungen Stadionhüpfer auf den Stehplätzen, die sich da die Masken aufsetzen. Naja, ich verstehe es auch nicht. Ja. Aber gut, dass du es nochmal angesprochen hast, auf jeden Fall. Achso, eine Sache abschließend vielleicht, wenn du nichts mehr hast zu diesem Spiel. Hast du nach Schlusspfiff noch die Interviews gesehen?
Nee, hatte ich keinen Bock drauf.
Hast du nicht gesehen. Spieler, Trainer, völlig egal. Ich wollte kurz auf das Interview mit Axel Prahl, dem Tatort Schauspieler, noch kurz eingehen, der da, ich glaube, während des Spiels das eine oder andere Bierchen genippt haben muss, so. Der sich da hingestellt wurde. Und da kam dann von Sky Reporter Yannick Eckenbrecher irgendwelche komischen Fragen, wie jubelt ein Axel Prahl? Das ist Privatsache, das kann ich jetzt nicht vormachen. Ich muss ja morgen auch noch drehen, sagte der. Und er hatte schon einen hochroten Kopf. Und das, wie gesagt, kam nicht von der Sonne, es war keine da. Und dann kündigte Erkenbrecher an, also gleich kommt noch der HSV-Chefcoach hier zu uns zum Interview. Und dann sagte Prahl sowas wie, der Chefcoach vom HSV, die arme Sau. Ne, wunderbar, alles vor laufender Kamera, das war großartig. Und dann durfte er irgendwann gehen. Also das hat mir ausnehmend gut gefallen, muss ich sagen. Das war ein schöner Schluss.
Wobei, was ich auch gelernt habe von ihm, ich habe das Interview mit ihm gesehen vor dem Spiel.
Ja.
Und da wurde gesagt, Sie sind ja auch hier so ein super St. Pauli-Fan. Ich meine, wissen wir ja alle, die ein bisschen Tatort gucken, dass der oft auch im Tatort, der ja in Münster, glaube ich, gedreht wird, läuft er immer mit seinem St. Pauli-T-Shirt darum als Kommissar. Mhm. Und da hat er ja gesagt, nee, er wäre gar kein St. Pauli-Fan. Er ist ganz großer St. Pauli-Sympathisant, weil er den Club und die Kultur halt großartig findet. Aber er ist kein Fan, weil er kennt ja die Spielernamen nicht und er hat auch keine Ahnung von taktischen Dingen. So, aber er findet halt, St. Pauli macht vieles richtig. So, jetzt kann man natürlich dafür oder dagegen sein, ne? Das gibt ja auch unterschiedliche Meinungen. Aber ich fand das ganz sympathisch eigentlich, dass jemand sagt, nee, ich bin gar nicht so ein Fan, ich bin Sympathisant, aber ich habe nicht so viel Ahnung letztendlich von dem Fußball, der da gespielt wird.
Ja.
Das finde ich ganz gut.
Ja, Ehrlichkeit einfach, ne?
Das ist darauf. Ja, finde ich gut.
Ja, sehr schön, sehr schön. Apropos Spielernamen, ne? Wollen wir jetzt unsere abschließende Rubrik einfach mal starten?
Sehr gut. Wir kommen zum Battle Royale des Nur der HSV Podcast. Wir fragen euch ja, wer ist aktuell euer HSV oder wer ist aktuell der HSVer der Saison 1920? Wir hatten in der letzten Folge, die ist ja schon 2 Wochen her, weil wir Länderspielpause hatten, wir hatten 3 Namen zur Wahl. Ja. Auf Last Man Standing, auf dem Podest oben stand Sonny Kittel, der hatte nämlich die Wahl davor schon gewonnen. Ja. Und neu dazu kam Bakary Yatta und Daniel Heuer-Fernandes. Diese 3 standen jetzt zur Wahl. Es haben 184 Hörer mitgemacht. Fand ich total geil.
Ich bin wirklich gespannt, wann wir die 200 knacken. Kann ich mir
vorstellen. Ja, absolut. Super ist das. Echt ganz, ganz großes Kino. Und Sascha, du kannst jetzt mal sagen, wie ist denn das Voting ausgegangen?
Ja, streu noch so ein bisschen Salz in die Wunde. Nein, denn um es kurz zu machen, dein beim vorherigen Mal gewoteter Sieger Sonny Kittel hat sich auch diesmal wieder durchgesetzt mit 54%. Also deutlich mehr als die Hälfte aller 184 Teilnehmer haben gesagt, mein Sonny Kittel ist unser aktueller HSV. Mit 40% dahinter Bakary Yatta. Ja, und kleine, mickrige 5% hat Daniel Heuer-Fernandes dann geholt. Das war mein Tipp, beziehungsweise mein Vorschlag. Ja, genug gesagt. Also Sonny Kittel hat seinen Titel sozusagen verteidigt.
Ja, sehr geil. Ja. Jetzt muss ich nur einmal ganz kurz fragen. Ich war jetzt nicht so super gut in Mathe.
Ja.
54?
Ja.
Plus 54, 40, plus 5.
Ja, es kann natürlich sein, dass das Twitter da ein bisschen abrundet oder so. Ich habe mich das auch gefragt, aber vielleicht zeigen sie sowas wie 54,4% oder was nicht ein. Ich weiß nicht, wie es läuft. Es sind tatsächlich nur 99. Vielleicht müssen wir die Wahl anfechten dadurch.
Genau, muss nochmal neu gewählt werden. Okay, genau. Damit kommen wir zur neuen Battle Royale Runde. Wie gesagt, der aktuelle Gewinner steht natürlich wieder zur Wahl. Das heißt, weiterhin ist Sonny Kittel einer der 3 Personen, die ihr wählen könnt. Ne? Und natürlich lassen wir beide uns immer beeinflussen vom aktuellen Spiel beziehungsweise vom aktuellen Geschehen rund um den HSV. Es muss ja nicht immer ein Spieler sein, es kann ja auch irgendjemand anders sein. Also wenn das hier Last Man Standing Battle Royale für St. Pauli wäre, dann könnte es auch Axel Prahl vielleicht zur Wahl stellen. Das würde ich jetzt hier mal lassen. Und ich finde es halt ganz gut, dass, klar, man ist beeinflusst von den aktuellen Ereignissen, aber ich zumindest bei meinen Votings denke jetzt auch immer schon so ein bisschen so 50% das letzte Spiel, aber auch 50%, wie war wirklich bisher die Saison. Mhm. Und deswegen, wenn ich einen Namen jetzt sagen darf, dann bin ich jetzt mal ganz mutig und sage, mein HSVer der Saison ist aktuell Rick von Drongelen, weil der gestern einen rabenschwarzen Tag hatte, mehrere Fehlpässe in die Füße der St. Paulianer und sogar dieses Eigentor geschossen hat. Und trotzdem, der hat nie aufgegeben. Und der war bis zur 90. Minute auch immer vorne mit dabei. Wie oft hat der sich vorne mit eingebracht und war dennoch dann hinten? Einmal kann man sagen, leider, als er den selber reingehauen hat. So. Aber ich finde wirklich, der verkörpert für mich wirklich diese neue Einsatzbereitschaft des HSV. Und das hat der selbst an so einem schlechten Spieltag wie gestern, hat er das echt unter Beweis gestellt. Und dafür müsste man ihn jetzt nicht unbedingt wählen, aber nur so eine kleine Randnotiz. Habe ich das richtig gesehen, dass Rick von Drongelen zu Aaron Hunt gegangen ist und wollte ihm die Kapitänsbinde geben und Aaron Hunt hat gesagt, nee, die behältst du?
Die behältst du schön, ne? Ja, genau, das war auch eine...
Was für ein geiles Zeichen, da müsste man jetzt fast Aaron Hunt dafür dem HSV ergeben, weil das ist ja echt ein geiles Zeichen. Ja, aber es zeigt halt auch die Wertschätzung und den Respekt. Und wie alt ist der 22, 23, den dieser junge Spieler in dieser Mannschaft hat? Und ich bin total froh, dass wir ihn nicht verkauft haben. Der stand ja auch eine Zeit lang da zum Verkauf. Deswegen ist neben Sonny Kittel der Name, den ich euch zur Wahl geben möchte und den ich euch wirklich anpreise. Bitte, bitte, bitte wählt ihn. Der hat's verdient. Rick von Drongelen.
Ja. Das ist immer, also wie sagt man anders so schön, wir sind ein Kopf und ein Arsch. Das war natürlich auch meine erste Wahl, die ich gesagt hätte, ne? Nicht nur dieses, diese Kämpfernatur, dieses Vorausgehen von Rick van Drongelen, sondern auch noch der Doppeltweet, den er heute Nacht um 1.14 Uhr losgeschickt hat. Ja, da hat er sich nämlich an seine HSV-Fans gewandt und hat konstatiert, es sei eine sehr bittere Niederlage heute Abend gewesen. Wir hatten uns alle mehr vorgestellt. Beim zweiten Tor sah ich selber auch nicht gut aus, aber das ist Fußball. Wir müssen alle nach vorne schauen. Es wird heute Nacht nicht meine beste Nacht sein, aber eins ist sicher, morgen stehen wir wieder auf und werden uns vorbereiten auf das nächste Spiel. Es ist ein langer Weg, aber wir gehen diesen Weg zusammen. So, ich habe es ein bisschen... Ja, die kleinen Fehlerchen habe ich rausgenommen, Rick van Drongelen. Super Statement abgegeben und alleine aus diesem Grunde hätte ich ihn heute nominiert. Tatsächlich auch. Also, ja, aber so kann es gehen, ne? Nur hast du das gesagt.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt ganz ehrlich, weil ihr alle, die das jetzt hier hört, ihr könnt ja voten auf unserem Nur der HSV-Pod Twitter-Account.
Ja.
Und jetzt ist die Wahl zwischen Sonny Kittel und Rick van Drongelen. Ehrlich gesagt, wen hast du denn jetzt noch?
Ja.
Der kann ja nicht gewinnen.
Nein, eigentlich nicht. Und es wäre jetzt auch, also die
Pause, du musst immer für deinen Mann sein.
Die Pause muss doch, war sehr lang. Und am Anfang der Pause habe ich gesagt, ich kann wieder nur Bagariata wählen, weil der nämlich auch so ein schönes Statement abgegeben hat. Ne?
Gar nicht mal.
Den darfst du aber nicht nehmen.
Wieso darf ich den nicht nehmen?
Weil der letztes Mal nicht gewonnen hat. Also der.
Da muss mindestens einer dazwischen sein. Also eine Woche.
Das muss ich hier in den Satzungen mal nachlesen, ob wir das überhaupt mal gesagt haben.
Ja, wir können doch nicht sagen, bitte wählt jetzt mal Bacariata und dann wird er nicht gewählt, dann sagen wir nächste Woche wählt
Bacariata. Genau, bis er gewählt wird. Ne? Nein, es ist natürlich richtig, aber er hat trotzdem ein schönes Statement abgegeben, wo er sich für den Support der vergangenen Wochen und Monate ja fast schon Wochen waren es eben bedankt hat. Das war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Nein,
und der Hobst, warte, bevor du weiterredest, und der Hobst hat sich sogar ein Trikot von ihm gekauft. Ja, also insofern, also
das kein Argument
dieses wäre. Mal machen wir eine Ausnahme und nehmen
auch Bacariata. Was? Ja, ich lasse mir doch nicht hier vorsagen, ich würde hier die Regeln brechen. Dann gucke ich nämlich doch aufs Sportliche. Und wenn du hier schon sagst, also es hätte fast keiner herausgestochen vom HSV, außer Rick van Drongelen, dann werfe ich noch zusätzlich ein, dass ich endlich mal für die allgemeine sportliche Leistung bisher in der laufenden Saison Adrian Fein nominieren möchte. Dieser Kerl begeistert mich in jedem Spiel aufs Neue und ich meine, der ist jetzt wirklich noch keine 20 Jahre alt, spielt aber wie ein, als ob er schon 20 Jahre Fußballprofi gewesen wäre. Also mit einer Routine, mit einem Auge, wie er da am Ende sogar noch so durch 4-5 St. Paulianer durchtanzt und dann den Ball noch nach oben lupft.
Das war eine geile Szene,
also, das stimmt. Adrian Fein begeistert mich in seiner spielerischen Art und wenn es denn ein sportliches Highlight für mich gestern gegeben hat, dann ist es ja einfach diesen Spieler zuzusehen. Also ich finde den elegant, er grätscht gut und richtig, nämlich nicht gegen den Knochen, sondern gegen den Ball und holt ihn auch oft. Gutes Auge, guter Spieler und ich würde mich freuen, wenn Bayern den in der nächsten Saison noch nicht braucht. So, deswegen nominiere ich jetzt Adrian Fein. So.
Gut, ich könnte jetzt dazu was sagen, aber ich halte mich da raus, weil du hast das so gut begründet. Dann locken wir den jetzt mal so ein
und sagen
so, liebe Hörer, liebe HSVer, jetzt seid ihr wieder gefragt in den nächsten 3 Tagen.
Genau.
Wir stellen wir stellen diese 3 Spieler, Sonny Kittel, Rick van Drongelen und Adrian Fein, zur Wahl. Irgendwann im Laufe des des Dienstagabends, irgendwann im Laufe des Champions League Spiels werden die online gestellt, dann für die nächsten 3 Tage. Und dann hoffen wir wieder, dass mindestens 184 von euch mitmachen und sagen, wer ist der HSVer der Saison bis jetzt? Sonny Kittel, Rick van Drongelen oder Adrian Fein?
Genau. Das ist eine gute Mischung. Kann ich schon wieder Kittel gewinnen, Mensch.
Naja. Ist schon eine schwere Wahl. Wenn ich da jetzt mitmachen müsste, jetzt mal unter uns beiden, machst du da mit?
Nein.
Ich auch nicht.
Du hast mich mehrfach angeflaumt, ich mach das jetzt nicht mehr.
Achso. Quatsch. Nee, also ich mach da auch nicht mit, weil ich gucke mir es dann wirklich an und finde ich echt spannend. Ich glaube, dieses Mal ist es wirklich schwierig.
Es könnte enger werden als zumindest in der vergangenen Woche, also wo meiner nur 5% geholt hat. Also ich hoffe jetzt stark auf mindestens 6% und
nein, da werden alle zweistellig sein. Ich glaube, es wird ein ganz hartes Rennen.
Das wäre wirklich cool, wenn so wirklich Nuancen entscheiden, so 2-3 Stimmen am Ende oder so, das wäre toll. Ja. Ne? Warum denn nicht? Ne? Sehr schön, mein Lieber. Wir sind durch, würde ich sagen. Ne?
Jo!
Ja, dann, ach, du kannst doch viel besser die Schlussformeln hier sprechen, hätte ich
beinahe gesagt. Ja, dann bedanken wir uns mal wieder für euer Ohr und lasst euch nicht zu sehr ärgern mit diesem Derby-Sieg. Lacht einfach darüber und sagt, warte mal, wir haben 4-0 gewonnen, die 2-0, das rechnen wir mal kurz zusammen.
Wir sind eine Runde weiter im Europa.
Immer noch, genau. Immer noch 4-2 und abgerechnet. Und dann gucken wir nochmal auf die Tabelle, dann lachen wir auch nochmal kurz. Ne? Und, so sieht's aus. Und insofern, ne, lasst euch da den Tag nicht verderben. Ist ja Quatsch. So, wir genießen noch die letzten Spätsommertage und ja, wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Aue. Freue mich jetzt schon drauf. Und in diesem Sinne, vielen Dank Sascha, euch allen auch vielen Dank für eure Zeit und tschüss aus Hamburg, nur der HSV.